Meinen Namen habt ihr ja schon gehört, Joachim Lang, kurz Joe. So höre ich ihn meist nur noch. Bin die letzte Zeit in der Gemeinde, also im Osten von Hamburg, tätig gewesen, vor allem in der Gemeinde Hamburg-Barmbek. Bin jetzt seit einiger Zeit im Ruhestand und kann in der Gegend rumreisen und zum Beispiel euch kennenlernen. Ich bin verheiratet, meine Frau ist heute mit dabei. Wir haben gemeinsam 4 Kinder, die alle verheiratet sind. Zur Predigt. Ich glaube, ich schaff's nicht. So habe ich die Predigt überschrieben. Eine alt gewordene Schwester lud mich zu einem Gespräch ein. Ich besuchte sie. Wir unterhielten uns ein kleines bisschen und dann fragte ich sie: Schwester, was ist dein Anliegen? Und genauso wie ich die Überschrift nannte, sagte sie mir: Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich ahnte schon, was sie sagen wollte, aber fragte sicherheitshalber nach: Was meinst du? Kannst du das ein bisschen erklären? Und dann erzählte sie mir, dass sie mit 14 Jahren getauft worden ist, dass sie schon seit über 70 Jahren in der Gemeinde ist und nicht merkt, dass sie irgendwie, sie hat das nicht so gesagt, das sage ich jetzt so, heiliger geworden ist. Und ihre Befürchtung war, dass Jesus vor der Himmelstür stehen wird, das ist jetzt auch meine Ausdrucksweise, und sagen wird: Du kommst hier nicht rein. Diesem Gedanken möchte ich heute in dieser Predigt ein kleines bisschen nachgehen, mit Nebengedanken natürlich auch, und lese dazu aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 7 von Vers 36 an. Diese Begebenheit wird uns nicht ganz unbekannt vorkommen, aber wir lesen sie hier nach dem Lukas-Evangelium. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er, Jesus, ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte 2 Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er, Jesus, aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Jesus wird eingeladen. Zur damaligen Zeit im Alten Orient war eine Einladung etwas ganz Besonderes, weil damals gab es keine Gaststätten und Restaurants, so wie bei uns. Wir können uns da verabreden und treffen uns da und können so ein bisschen auf Abstand jemanden kennenlernen, mit ihm oder ihr ins Gespräch kommen. Damals ging das nicht. Wenn man jemanden einlud, dann nur ins Privathaus. Und das war schon eine sehr intime Sache. Das macht man nicht mit jedem. Wenn ein Mann also einen Mann einlud, dann hatte dieser Gast die Chance, die Frau des Hauses unverschleiert zu sehen. Selbst die Töchter des Hauses konnte er unverschleiert sehen. Das war schon also eine Vertrauenssache, wenn man zu jemandem eingeladen wurde. Lukas nennt nicht den Ort, wo das stattgefunden hat. Es könnte aber aus dem Zusammenhang gesehen in Kapernaum gewesen sein. Der Ort ist nicht wichtig, aber die Örtlichkeit kann uns helfen, das ein bisschen zu verstehen. Kapernaum war ein Fischerdorf. Zur Zeit Jesu lebten dort zwischen 600 und 1000 Menschen. Es waren kleine Häuser, zum Teil waren mehrere Häuser um einen Innenhof herum gebaut worden. Da wohnte die gesamte Verwandtschaft zusammen. Und wenn jemand jemanden einlud, dann war klar, dass die Verwandtschaft mit in diesen Raum hineinkam, um mit zu feiern. Die saßen oder lagen nicht mit am Tisch, aber die standen oder hockten an den Wänden und beteiligten sich am Gespräch mit. Wenn also Simon, der Pharisäer, Jesus eingeladen hat und das Essen, was dort beschrieben wird, war ein festliches Essen, dann können wir davon ausgehen, dass das an einem Sabbat gewesen ist. Jesus, und so könnte man sich das vorstellen, hielt in der Synagoge die Predigt, wurde danach von Simon eingeladen und war bei Simon zu Gast, als bei diesem Festessen. Bei vielen, die in der Bibel lesen, saßen die Leute am Tisch. In Wirklichkeit haben die ja gelegen. Der Tisch war höchstens so 10 cm hoch und um den Tisch herum waren Polster ausgelegt. Und man lag bei Tisch, stützte sich auf den linken Arm und mit dem rechten Arm aß man. Und jetzt ist auch klar, dass die Füße vom Tisch weg nach hinten liegen. Und wenn dann jemand reinkommt, kann er natürlich nur zuerst an die Füße kommen. Und da passiert tatsächlich Folgendes. Eine Frau kommt herein. Wenn man den Text liest, hat man den Eindruck, dass der Erzähler selbst von diesem Ereignis überrascht ist. Es geht nämlich so los. Und siehe. Diese beiden Worte sind immer im Orient ganz wichtig. Das bedeutet besondere Aufmerksamkeit. Jetzt passiert was Besonderes. Wir könnten das heute im Deutschen vielleicht so übersetzen. Die feierten, aßen miteinander und stell dir vor, da passierte Folgendes. Eine Frau kam herein. Nun muss man bedenken, wenn dort gefeiert wurde, feierten nur Männer. Die Frauen, wenn welche noch aus der Verwandtschaft dazugekommen sind und geholfen haben, die trafen sich in der Küche dort redeten sie, aber zusammen beim Feiern und beim Essen und Reden waren nur Männer. Und dass hier eine Frau hereinkam, das war so ungewöhnlich, dass man noch in 30 Jahren über diesen Vorfall reden würde. Sie wird uns nicht weiter vorgestellt. Sie ist einfach anonymisiert worden. Nicht, dass irgendjemand dann mal in die Synagoge kommt und sagt, ach, bist du das, die Frau da vom Pharisäer Simon im Haus? Also, der Lukas hat das anonymisiert. Und wenn der Lukas berichtet, sie war eine Sünderin, beziehungsweise der Simon hat ja das gesagt, dann muss man Folgendes bedenken. Für uns ist heute Sünder klar. Wir sind alle irgendwie sündig. Damals gab es aber Sünder und Gerechte. Und jedes Kind im Dorf wusste, dort ist der Ortsteil, wo die Sünder wohnen, und dort die Gerechten. Wieso das? Die Sünder waren Leute, die durch ihre Tätigkeit im Widerspruch zum Gesetz des Mose standen. Das waren zum Beispiel diejenigen, die für die Römer arbeiteten, also für die Besatzungsmacht, die praktisch die Feinde Israels unterstützten. Die zählten zu den Sündern. Sünder waren auch Gerber. Das waren also Leute, die mit den Häuten von toten Tieren Umgang hatten und die bearbeiteten. Und nach dem Gesetz des Mose wurden solche Leute unrein. Das waren also Sünder. Sünder waren Geldverleiher. Denn Geldverleiher haben zur Zeit Jesu Zinsen genommen. Und wenn ihr das euch erinnert, in den Gesetzbüchern des Mose hatten die Israeliten die Anweisung, keine Zinsen zu nehmen, zu verleihen und den gleichen Betrag wieder zurückzubekommen. Aber die Zinsen zur damaligen Zeit, die waren katastrophal. Das konnten also 20, 30, 40 Prozent Zinsen sein von dem, was man sich lieh. Und hier wurde die Notlage von Menschen auf das Schamloseste ausgenutzt. Und deshalb zählten die Geldverleiher zu den Sündern. Und bei Frauen waren Sünderinnen in der Regel diejenigen, die ihren Lebensunterhalt durch Prostitution verdienten. Diese Frau kommt herein in das Haus und bringt ein kostbares Parfüm herein. Nach heutiger Kaufkraft können wir damit rechnen, dass das so um die 3.000 Euro gekostet hat. Davon konnte eine jüdische Hausfrau nicht mal träumen. Noch nicht mal von ein paar Tropfen. Das war schon allerhöchste Oberklasse und sowas bekam man in Kapernaum nicht. Da musste man schon in eine Edelboutique nach Caesarea gehen, um dort was zu bekommen. Eine jüdische Hausfrau hat sowas in ihrem Leben nie zu sehen bekommen. Und hier betritt diese ortsbekannte Sünderin den Raum und sie sagt kein Wort, nichts. Wer diese Frau verstehen will, muss gucken, was sie macht. Die Leute werden später sprachlos gewesen sein. Man muss sich das vorstellen, auch von Simon, dem Pharisäer, hätte ein Wink gereicht und die Leute hätten die Frau rausbuxiert. Wahrscheinlich wäre der Skandal im Ort dann noch größer gewesen. Aber das, was die Frau dort macht, das provoziert, zumindest für die damalige Zeit. Das war sogar ganz schön frech. Und die Anwesenden merken schnell, dass diese Frau mit einer ganz bestimmten Absicht kommt. Sie steuert schnurstracks auf den Gast zu. Das ist schon eine besondere Situation. Auf sowas kann man sich im Leben nicht vorbereiten. Da gibt es keine Rezepte. Wie soll es weitergehen? Und in dieser Situation werden wir Zeuge des Selbstgesprächs von dem Pharisäer Simon. Wir kommen ganz dicht an ihn heran und bekommen mit, was seine Gedanken sind. Und er, ich finde, geht ganz cool damit um, obwohl das so etwas Ungewöhnliches ist, und meint offenbar, wir machen aus diesem unverhofften Vorfall einen Testfall. Denn wenn Jesus ein Prophet wäre, dann würde er sich von dieser Sünderin nicht berühren lassen. Wir werden also jetzt herausfinden, ob Jesus wirklich eine prophetische Gabe hat. Das heißt, die Frau setzt Jesus ganz schön unter Druck. Er wird beobachtet, was immer er jetzt tut, wird ihm irgendwie ausgelegt. Und Simon ist enttäuscht. Ja, Jesus hat sich berühren lassen. Er ist also kein Prophet, weil er nicht merkt, dass diese Frau eine stadtbekannte Sünderin ist. Dass Jesus bewusst so gehandelt hat, das kann er sich gar nicht vorstellen. Schauen wir uns das Verhalten dieser Frau mal kurz an. Das Erste, was sie macht, sie bringt eine Alabasterflasche mit. Alabasterflaschen, die wurden in Ägypten hergestellt. Da gab es ein paar Familien, die haben aus diesem Stein Gefäße geschliffen, ausgehöhlt und so dünn geschliffen, dass man den Inhalt da drin sehen konnte. Schon eine solche Alabasterflasche hatte ihren Wert. Und sie kommt herein, nähert sich den Füßen Jesu. Ich vermute mal, wir Männer können das vielleicht nicht nachempfinden. Ich glaube, die Frau hatte das alles nicht geplant, was da passierte. Sie kommt zu den Füßen Jesu und da schießen ihr die Tränen in die Augen. Das ist aber peinlich. Das war nicht geplant. Alles gerät außer Kontrolle. Ihre Tränen fallen auf Jesu Füße. Und was tut sie? Kein Handtuch dabei. Sie macht das nächste Verrückte. Keine Frau hat zur damaligen Zeit ihre Haare geöffnet. Sie löst ihre Haare. Man sieht die, entschuldigt, wenn ich das so sage, die ganze Haarpracht sah sonst niemand. Und trocknet Jesus mit ihren Haaren die Füße. Haare öffnen. Zur damaligen Zeit, das tat niemand. Das war so, als würde heute eine Frau nackt in so eine Gesellschaft hineingehen. Nicht einmal eine Prostituierte tat das. Man merkt, die Frau hat die ganze Umgebung aus den Augen verloren. Sie sieht, ist mit ihren Emotionen, mit sich und Jesus ganz allein. Und dann macht sie was ganz Verrücktes. Dieses teure Importparfüm schüttet sie Jesus nicht auf die Haare, wo es eigentlich hingeschüttet wurde zur damaligen Zeit, sondern auf die Füße. Und massiert dieses Salböl ein und küsst unaufhörlich Jesu Füße. Es gibt zwei Gründe für einen Fußkuss zur damaligen Zeit. Der erste Grund ist, mein Leben gehört dir. Ich bin dein Eigentum. Und der zweite Grund, du hast mein Leben gerettet. Ich gehöre dir, du kannst über mich verfügen. Alle Leute, die in diesem Raum saßen oder standen und die Jünger, wussten, was diese Frau zum Ausdruck bringt. Ich gehöre dir, ohne dass sie irgendein Wort gesagt hat. Und in dieser Situation, ich vermute, es war mucksmäuschenstill, weil sowas hat es noch nie gegeben, sagt Jesus zu dem Simon: Simon, ich muss dir mal eine Geschichte erzählen. Und dieses Gleichnis, es ist verrückt, wenn man es sich durchliest. Wenn man es langsam liest, bin ich auf 15 Sekunden gekommen. Aber da steckt so viel drin in diesem Gleichnis. Ich habe dir was zu sagen. Und Simon sagt, na sag schon, wir sind ja hier unter uns. Jesus labert nicht lange rum, sondern kommt gleich zum Kern. Er spricht von einem Geldverleiher. Der Geldverleiher, ich deutete das vorhin schon an, war nicht am besten Platz am Markt oder irgend so, sondern der Geldverleiher war in irgendeiner Gasse, wo man nicht so schnell hinkam, die man auch nicht so schnell sah. Und wer dorthin musste zu einem Geldverleiher, ging dort nur hin, wenn sein Leben bedroht wurde, weil er nichts mehr hatte. Und dann hat man nicht gesagt, hallo, ich muss hier zum Geldverleiher, sondern man hat sich umgeschaut, ob ihn irgendjemand sieht. Und dann ist er in die Gasse hineingeschlüpft und dann hat er nochmal geguckt, ob da nicht zufällig jemand aus den Fenstern guckt oder in der Straße läuft und ist in das Haus hineingeschlüpft. Das war eine peinliche Angelegenheit, zu einem Geldverleiher zu gehen. Dort gibt es keine heile Welt mehr. Dort zählt nur, wer das Geld hat. Und wer es wann auf den Tisch legen kann. Und von Jesus erzählt von drei Personen, die nur finanziell definiert werden. Der Geldverleiher ist ein Profi, der davon lebt, unbarmherzig zu sein. Denn er lebt von den Zinsen, die er bekommt. Aber der hier ist ein komischer Vogel. So würde er ja pleite gehen. Er schenkt den beiden die Schulden, die sie bei ihm gemacht haben, weil keiner bezahlen kann. Dieser Begriff schenken, der hier steht, bedeutet so viel, ein Freund schenkt einem anderen Freund etwas. Nicht ein Geldverleiher seinen Gläubigern, seinen Schuldnern, sondern ein Freund einem anderen. Dieser Geldverleiher hätte die beiden in den Schuldturm werfen lassen können und die wären dort so lange geblieben, bis der letzte Pfennig plus Zinsen bezahlt worden ist. Und das hätte Jahre dauern können. Es ist erstaunlich, dass Jesus diese beiden Schuldner, bei diesen beiden Schuldnern die Beträge nennt. Der eine hat 50 Denare Schulden, der andere 500. Ich denke, ihr könnt ja durchaus anderer Meinung sein, ich denke, der Simon hat sofort gemerkt, ich bin der mit den 50. Ich bin nämlich besser. Hat er nicht gesagt, auch nicht vielleicht gedacht. Und ich finde, das ist von Jesus sehr respektvoll, dass er die Bemühungen dieses Pharisäers Simon in Einklang mit dem Gesetz des Mose zu leben, an dieser Stelle auch respektiert. 50 Denare, ein Denar war ein Tagelohn zur damaligen Zeit und ein Tagelöhner musste mit einer Familie, sagen wir mal, mit 10 Kindern an einem Tag auskommen. Und es musste noch ein bisschen was übrig bleiben, denn am Sabbat wurde nicht gearbeitet. Denn Sabbat wollten sie auch was essen. Es geht also hier bei 50 Denaren um 2 Monatsverdienste. Bei den 500 Denaren sind das 20 Monatsgehälter. Und Jesus macht hier deutlich, der mit den 50 und der mit den 500, beide sitzen im selben Boot. Beide können nicht bezahlen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wie unterscheidet sich der Anfang dieses Gleichnisses vom Schluss? Am Anfang sind die Personen weit voneinander entfernt. Auf der einen Seite ist der Geldverleiher, auf der anderen Seite die beiden Schuldner, die nicht bezahlen können. Der Geldverleiher ist ein ungeliebter Typ. Und wenn man den sieht, dann geht man gerne mal auf die andere Straßenseite. Aber jetzt, nach diesem Geschenk, werden die beiden dem das ganze Leben lang dankbar sein. Ihn am liebsten umarmen für das, was er ihnen getan hat. Er gibt ihnen ihre Würde, ihre Selbstachtung wieder zurück. Und das, was hier passiert, das versteht Jesus unter Reich Gottes. Und dann sagt Jesus zu Simon, siehst du diese Frau? Und damit kommt Jesus wieder in die reale Welt zurück. Und jetzt vergleicht Jesus das Verhalten des Simon und das Verhalten der Frau. Und er macht das vor der ganzen Männerrunde, die in diesem Raum versammelt ist. Das ist ungewöhnlich. Wahrscheinlich würden am nächsten Tag alle darüber reden. Wie kann Jesus nur ohne Zögern diesen Simon so bloßstellen? Aber er stellt sich ohne Zögern auf die Seite der Frau. Und dann legt er noch einen Zahn zu und sagt, sie hat gemacht. Du hast nicht gemacht. Dreimal, sie hat gemacht. Du hast nicht. An dieser Stelle möchte ich etwas zu diesem Vergleich sagen. Jesus sagt zu ihm, du hast mir nicht die Füße gewaschen. Wieso hätte Jesus ihm die Füße waschen sollen? Ich hatte die Gelegenheit, Kapernaum zu besuchen. Das ist so ein kleines Nest mit einer riesigen Synagoge. Das Haus des Petrus ist ungefähr 50 Meter von der Synagoge entfernt. Kein anderes Haus war sehr viel weiter davon entfernt, von der Synagoge. Man wusch am Sabbat nicht einander die Füße. Wir denken das immer. Wenn eine große Reise absolviert wurde und man nach Hause kam, dann hat man dem Zurückkommenden die Füße gewaschen, aber an einem solchen Tag in so einem Zusammenhang nicht. Und dann sagt Jesus, du hast mir das Haupt nicht mit Öl gesalbt. Wieso hätte Simon das Haupt Jesu mit Öl salben sollen? Das macht man nicht. Stellt euch vor, ihr seid eingeladen zu einem Gast. Der Gastgeber empfängt euch und dann holt er eine Dose Deo heraus und läuft um euch herum und dieselt, wenn ich das so sage, und dieselt euch ein, damit ihr besser zu riechen seid. Okay, das ist jetzt aus unserer Zeit. Aber das hat man zur damaligen Zeit nicht gemacht, wenn man als Gast zu jemandem kam. Und wieso hätte Simon die Füße küssen sollen? Das machte man nicht. Unter Verwandten und Bekannten küsste man sich die Wange. Oder die Hände, wenn man dem Arbeitgeber gegenüber seinen Respekt erweisen wollte. Aber die Füße küssen, weshalb sollte Simon sowas tun? Jesus vergleicht hier auf einer ganz anderen Ebene. Er sagt zu diesem Simon mit anderen Worten, Simon, wenn das in deinem Herzen gewesen wäre, was im Herzen dieser Frau ist, dann hättest du mir die Füße gewaschen. Ich hätte mich natürlich gewundert, weil das ist ja nicht üblich. Und vielleicht hättest du dich hinterher entschuldigt und hättest gesagt, ja, Jesus, ich weiß, das macht man nicht, aber ich bin so froh und ich freue mich so, dass du heute in mein Haus kommst, ich muss dir einfach die Füße waschen. Und dann hättest du mir Öl, Salböl oder Parfüm in die Haare geschüttet. Das macht man nicht. Das steht nicht im Knigge. Gut, den gab es damals nicht, aber das machte man nicht. Aber ich hätte gemerkt, wie es dir zumute ist. Und dann hättest du mir einen dicken, fetten Kuss auf die Wange gegeben. Und vielleicht hättest du dich hinterher entschuldigt bei mir und hättest gesagt, ich weiß, wir sind nicht miteinander verwandt, eigentlich macht man das nicht, aber ich freue mich so sehr, dass du heute in meinem Haus bist, dass du Gast bei mir bist. Ich konnte gar nicht anders. Dass du das alles nicht gemacht hast, das ist nichts Schlimmes, das ist auch nichts Besonderes. Aber wenn du das gemacht hättest, dann hätte ich gemerkt, was in deinem Herzen los ist. wie es dir zumute ist. Und das hat die Frau getan, weil sie liebt. Muss ich Schluss machen? Ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich frage mich, wieso ist diese Frau entgegen aller Gepflogenheiten an diesem Sabbat in das Haus des Simon hineingegangen? Sie wusste, dass man das nicht macht und trotzdem geht sie hinein. Das ist wirklich ein Skandal. Wir können die Einzelheiten kaum rekonstruieren, aber ich bin davon überzeugt, ihr könnt sagen, siehst du ganz falsch, ich bin davon überzeugt, Jesus ist dieser Frau schon einmal eher begegnet. Und ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass es die Frau ist, die man vor Jesus schleifte und über sie sagte, die haben wir beim Ehebruch ertappt. Mose hat gesagt, so jemand muss gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Ihr kennt diese Begebenheit. Am Ende stehen Jesus und diese Frau alleine da. Jesus hat zu dieser Frau Ja gesagt. Sie hat sich von ihm, von Gott angenommen gefühlt. Und jetzt hatte sie die Gewissheit, Gott liebt mich auch. Trotzdem, im Reich Gottes ist Platz für mich. Und durch diese Erfahrung der Vergebung war sie so glücklich, dass sie alle Etikette, die damals galten, über Bord geworfen hat und an diesem Sabbat in diese Männerrunde hineingegangen ist und gesagt hat, Jesus, ich bin dir so dankbar. Sie hat sich öffentlich zu Jesus bekannt. Dieser Jesus ist der große Gewissmacher. Und er sagt dir, ob du 5, 50, 500, 5000 Denare Schulden hast, ist egal. Ich schenke es dir. Und wenn du dann dastehst und sagst, ich glaube, ich schaff's nicht, dann sagt Jesus, das musst du auch nicht. Das musst du nicht. Ich hab's für dich geschafft. Ich hab's für dich geschafft. Ich habe Ja zu dir gesagt. Und soll ich dir was sagen? Ich freue mich auf den Tag, an dem ich dich in meine Arme nehmen kann und sagen kann, herzlich willkommen bei mir im Reich Gottes. Und weißt du noch? Ich werde auf deine Augen schauen, wenn ich dir die Wohnung zeige, die ich für dich vorbereitet habe. Ich warte auf dich. Ich freue mich schon so darauf. Die Frage ist am Ende, bei dieser Frage, ich schaff's nicht. Bin ich dankbar für das, was Jesus mir getan hat? Oder bin ich total dankbar? Ich hoffe, ihr merkt diesen Unterschied. Denkt darüber nach. Amen.